würde ich von Ihnen, Herr Forte, als erstes gerne erfahren, wie Sie denn zu Ihrer Rolle als Sprecher gekommen sind, um das mal, und was so Ihr erstes Gefühl war, als Sie auf der Bank dort saßen, in der Mitte zwischen all den Ministeriensprechern.
Ja, ich bin zu der Rolle des Sprechers gekommen durch einen Anruf. Die damalige Sprecherin von Walter Riester wurde abberufen und Walter Riester suchte eine neue Sprecherin, einen neuen Sprecher, Entschuldigung, bekam einen Anruf: Hast du Lust, das zu machen? Hab ich gesagt, muss meine Frau fragen, habe ich gefragt. Sagte, mach das. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Eine Woche. Dann habe ich den damaligen Büroleiter von Walter Riester angerufen und hat der gesagt, bah, hat keiner mit dir geredet, du bist das. So bin ich zum Sprecher geworden. Tja, und meine Einstellung dazu, ein wenig kannte ich das Geschäft, weil ich in den Jahren zuvor Sprecher von Rudolf Dressler war, dem damaligen Sozialpapst der SPD. Ich kannte das ein wenig, das Geschäft. Kannte auch die Journalisten. Ich war selber lange Zeit Journalist, bis 89. Und das machte mir schon Spaß. Was ich mir natürlich nicht vorgestellt habe, war, dass ein Sprecher ubiquitär arbeiten muss. Er muss zu allem und jedem was sagen können, rund um die Uhr. Selbst die Kernschlafzeit zwischen 0 und 6 Uhr wird da nicht beachtet. Das war mir nicht klar. Und mir war auch nicht klar, als ich am 3. Januar 2000 zum ersten Mal auf dieser Bank saß, dass es nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder die machen dich fertig oder du versuchst die klein zu kriegen. Dazwischen gab es nichts.
Und Sie haben sich für was entschieden?
Na, für Letzteres.
Und wissen Sie noch, was die erste Frage war, die Ihnen gestellt wurde?
Ja.
Was war das?
Die erste Frage bezog sich auf die Beschäftigung von Asylbewerbern in Deutschland. Damals gab es ebenfalls eine ganze Menge Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kamen, weil sie der Armut entfliehen wollten, weil sie unterdrückt wurden, ihre sexuelle Orientierung nicht leben konnten und, und. Und die durften nicht arbeiten. Es gab eine Reihe von Sozialgerichtsurteilen höchstrichterlicher Art oder landesrichterlicher Art, die den Bund, den Staat aufforderten, das zu regeln. Darüber war meine Vorgängerin gescheitert. Die erste Frage, die man mir servierte, war diese Frage. Und ich weiß auch noch, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es tut mir leid, Ihnen darauf keine befriedigende Antwort geben zu können. Wir müssen einfach abwarten, was die richterliche Rechtsprechung am Ende ergibt. Und dann werden wir die Bundesregierung darauf reagieren. Kam zurück ins Ministerium. All die cleveren Jungs hatten das mitgehört, man kann ja das mithören, was die mitsehen, was da veranstaltet wird. Und dann kamen die Anrufe: Hast du gut gemacht? Es gab aber Anrufe später, die sagten: Das hast du nicht gut gemacht. Das ist halt so im Leben.
Was war die Begründung dafür, dass Sie es nicht gut gemacht haben?
Ja, Sie müssen sich vorstellen, oder Sie sollten sich vorstellen, wenn Sie Sprecher sind, dann richten sich ganz, ganz viele Erwartungen an Sie. Da gibt es einen Gesetzentwurf, der ist bekannt geworden, aus irgendwelchen Gründen. Irgendwelche Unterabteilungsleiter, Referatsleiter, Abteilungsleiter haben ihr Herzblut in dieses Gesetz hineingeschrieben. Dann bügeln sie das ein bisschen ab und schwächen die Relevanz ab. Dann sagt er sich in seinem Zimmer im Minister: Was macht der da eigentlich? Das Wichtigste in der Legislaturperiode. Da macht er so eine kleine Geschichte draus. Prompt kommt der Anruf, der sagt: Wie können Sie nur? Das ist aber. Sind Nebenkriegsschauplätze.
Sie waren ja nicht nur Ministeriumssprecher, Sie waren ja auch dann stellvertretender Regierungssprecher. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sprecher eines Ministeriums und demjenigen, der quasi für die, in dem Fall dann für Vizekanzler spricht?
Ja, Sie können als Sprecher eines Ministeriums manchmal tapsen wie ein Bär, wenn Sie das wollen, wenn Ihr Chefin oder Ihr Chef Ihnen auch den Spielraum gibt. Und wenn Sie Ihr Gegenüber darauf trainiert haben, Frotzeleien, auch ein bisschen Anmache zu akzeptieren. Als Regierungssprecher müssen Sie auf Samtpfötchen sprechen. Das ist der Unterschied.
Haben Sie in der Zeit, egal jetzt als Ministeriums- oder Regierungssprecher, immer auch ein Stück quasi, waren Sie Ihr eigener Herr oder war das immer alles abgesprochen, was Sie demnächst von sich geben werden?
Das erfordert eine differenzierte Antwort. ich war teilweise sehr eng angebunden an die Sprechvorgaben des Ministeriums, der Ministerin. Ich habe aber im Laufe der Zeit stets versucht, mir meinen Spielraum zu erwerben. Und das habe ich auch durchgehalten. Manchmal zu meinen Gunsten, manchmal auch zu meinen Ungunsten, das ist halt so. Ich kann mich daran erinnern, eine Geschichte, der damalige Ärztepräsident der Bundesärztekammer, der hatte irgendwas mit der Schmidt da am Hut. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Jedenfalls hat er die angerempelt. Und dann habe ich in der Bundespressekonferenz gesagt, naja, der hat ja immer recht, der ist ja Pathologe. Die haben immer recht. Das gab ein wüstes Getobe, das ist halt so. Es war gar nicht böse gemeint, aber das ist so. Das liegt in der Natur der Sache.
Bitte, wenn Sie weiter.
Nee.
Haben Sie denn einen Unterschied festgestellt zwischen einer rot-grünen Regierung und einer großen Koalition? Also gibt es da Unterschiede, die Sie auch als Sprecher gemerkt haben?
In der rot-grünen Zeit wurden die Sprecher allesamt von den damaligen Regierungssprechern etwas stärker darauf getrimmt, ihre jeweiligen Erklärungen besser abzustimmen. Also keine Lücken zu lassen oder sich nicht zu widersprechen. In der Zeit der Großen Koalition hat sich der damalige Regierungssprecher darum nicht geschert. Das mussten wir selber finden. Das führte auch dann dazu, dass es häufiger widersprüchliche oder nicht miteinander kompatible Erklärungen gab.
Können Sie mal sagen, wie so eine Absprache abgelaufen ist? Also war das kurz vorher? Kam das?
Jeden Tag gab es die. Jeden Tag. Das kennen Sie doch. Jeden Tag reden die Sprecher untereinander in der Schaltkonferenz unter Anleitung eines Regierungssprechers und legen fest, was man da macht, was man nicht macht. Vor den Bundespressekonferenzen, das ist ein bisschen ausgedehnter. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch gibt. Es gab einige Journalisten auf ihrer Seite, die haben regelrecht Leute bestechen wollen, um mal daran teilzunehmen. Ja, das war lustig. Es gab zum Beispiel die Fälle, in denen Herr Ander mich anraunzte und aus meinem Mund zurückkam, das verbitte ich mir, Herr Regierungssprecher. Und das fanden andere einfach lustig. Ich fand das nicht so lustig.
Während der Regierungspressekonferenz?
Nein, während der Absprachekonferenz.
Und wenn Sie auf heute gucken, wenn Sie jetzt die Regierungssprecher heute sehen, hat sich da aus Ihrer Sicht etwas verändert? Also sind es weniger eigene Köpfe? Man hat manchmal das Gefühl, dann sitzt so ein bisschen Sprechautomaten?
Ich möchte da nicht ungerecht sein. Als ich mit einem Kollegen, den ich seit langem kenne, darüber gesprochen habe, dass ich bei Ihnen was mache zu dem Thema, hat er gesagt, na ja, damals gab es ja das Modell Albig Vater. Das war das Modell zweier Leute in der Bundespressekonferenz, die sich auch mal erlaubten, etwas anders zu formulieren und was zu riskieren. Es lag aber an der Persönlichkeit der jeweiligen Chefs, die das gutierten. Heute haben die Sprecher das und Sprecherinnen es sehr viel schwerer. Und zwar deswegen, weil die Journalisten sich das, was sie brauchen, überhaupt nicht mehr in der Bundespressekonferenz holen, sondern im bilateralen Gespräch, draußen, entre nous, vielleicht in einem kleinen Zirkel. Das ist sehr viel stärker geworden. Und dann können die sich natürlich das, auch was sie brauchen und haben wollen, in den sozialen Netzwerken besorgen. Die brauchen die Bundespressekonferenz nicht mehr so sehr.
Also Sie glauben, das ist so ein bisschen eine obsolete Veranstaltung geworden?
Da das eine sehr traditionsgeladene Geschichte ist, möchte ich das Wort obsolet vermeiden. Ich glaube aber, wenn die Berliner Journalisten diese Institution retten wollen, dann muss man etwas ändern.
Und was?
Naja, raus aus der aus diesem Korsett der dreimaligen Pressekonferenzen pro Woche, die nach überwiegender Meinung nicht mehr viel bringen. Rein in eine Veranstaltung pro Woche, die dann auch wirklich das bringt, was an Themen da ist. Und daneben Joe Fixe, Briefings zu bestimmten Themen. Also wenn der Bundesgesundheitsminister den ersten Entwurf einer Reform auf den Markt bringt, den Pressemarkt bringt, dann sollte er dort ein Briefing veranstalten. Aber ausschließlich er. Das kann er vielleicht mit einem anderen Thema zusammenbinden, aber nicht mehr. Sodass die Bundespressekonferenz ein Stück weit die Chance hätte, die Exklusivität der Berichterstattung zurückzugewinnen. Daran scheitert es ja, das ist, der kann nichts mehr sagen. Manche sind auch sehr viel angebunden. Dann kommt drittens dazu, dass viele der dort Sprechenden keinen journalistischen Werdegang haben. Die kennen nur das Ministerium, die Bürokratie. Das ist etwas, was ängstlich macht in der Rolle.
Ist ein journalistischer Werdegang denn wirklich so wichtig für einen Pressesprecher, für einen Regierungssprecher? Oder wenn jemand aus der Partei selbst kommt, hat er ja wahrscheinlich auch irgendwo eine Ahnung und geht sowieso wahrscheinlich mit Journalisten um.
Na, ich stelle mir Fragen. Ich glaube schon, dass derjenige optimal seinen Job machen kann, der vorher journalistische Erfahrung gesammelt hat. Und nicht nur ein Kommunikationsstudium, der auch mal praktisch eine Zeit lang gearbeitet hat. Beispiel. Schauen sich die Rundfunkanstalten an. Wenn du morgens etwas platzieren willst, dann musst du wissen, wann wechselt die Schicht. Ich würde einem, der 5 oder 6 Stunden am Nachrichtendesk gesessen hat, nicht noch eine neue Meldung auf den Tisch legen. Er sagt, will ich jetzt nicht. Wenn ich aber weiß, wann die Schicht wechselt, da kommt der Neue, der will was Frisches haben. Dann muss ich das platzieren. Das kannst du aber nur machen, wenn du weißt, wie es läuft, wie die Rhythmen sind. Und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, die zeigen, wie nützlich es ist, vorher Journalist gewesen zu sein.
Haben Sie da eins parat?
Das habe ich nicht verstanden.
Haben Sie ein Beispiel parat? Weil es gibt eine ganze Reihe an Beispielen.
Ja, ich habe gerade eins genannt.
Also man...
Ja, man muss den Rhythmus kennen. Man muss wissen, wann da ein Neuer sitzt. Die Neuen am Nachrichtentisch, die wollen noch was Frisches haben. Die wollen nicht wieder den alten Mist durchnudeln. So, das ist das eine Beispiel. Dann muss man wissen, wann macht zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung ihr Buch zu, ja, wo Bosum was geschrieben hat oder so etwas. Das muss man einfach wissen. Dann muss ich wissen, wie schreibt eigentlich ein Journalist? Ja? Warum ordnet der seine Sätze in einer bestimmten Weise? Früher war das so, die wurden so geschrieben, damit man hinten am Ende am Schwanz wegschreibt. Kennen Sie alles selber. So, alle die Dinge muss man wissen und sich in die Journalisten reinversetzen. Muss auch die Konkurrenzsituation einigermaßen im Kopf haben, der Journalisten ausgesetzt sind. Alles das. Und das geht bei einem Beamten, der vorher was weiß ich was gemacht hat, ist das schwierig.
Sind Sie manchmal froh, dass Sie die Zeit nicht mehr mitmachen müssen, in der eben solche Regeln vielleicht manchmal gar nicht mehr gelten, wenn es um Online geht, wenn es um Twitter geht, also soziale Medien, wo alles viel schneller rausgeblasen wird, wo dann News manchmal eben gar nicht an den Redaktionsschluss gebunden ist?
Mir war klar, als ich das letzte Mal da gesessen habe, da war mir klar, die Zeit der Klaus Vaters ist vorbei. Ja, so ein Type, wie ich sie einfach gespielt habe oder dargestellt habe, die wirkte manchmal komisch da. Und das war vorbei. Es ist ein anderer Typus gefordert, der das nüchterner sieht, der auch schon mal sagt, das muss ich nachreichen. Ich hätte mir die Zunge abgebissen. Das ist halt so. Aber die Zeit ist vorbei. Nein, ich war eigentlich sehr froh, dass das zu Ende war.
Welche, wenn Sie mal bestimmte Eigenschaften nennen würden, die aus Ihrer Sicht für Sie als Sprecher wichtig waren, die Sie sich zurechtgelegt haben, die muss ich haben? So möchte ich sein.
Ich hatte einen Freund in der SPD, den Hans Matthöfer. Der Matthöfer neigte dazu, Leute zu erschrecken, indem er von hinten sich ranschlich und denen auf die Schulter schlug. Bumm. Und derjenige, der dabei nicht zusammenzuckte, der hatte bei ihm ein Prä. Ein wenig von dieser Einstellung, nicht zusammenzuzucken, brauchen Sprecher und Sprecherinnen. Sie dürfen sich nicht einschüchtern lassen. Und sie müssen wissen, wie weit sie ihr Gegenüber im Unklaren lassen können, ohne zu lügen. Das ist so. Sie können nicht alles sagen, was sie wissen. Sie haben manchmal die Situation, dass die dort Fragenden mehr wissen als du selber. Was machst du denn dann? Kann sie sein, weiß ich nicht. Das geht nicht. Also müssen sie fintieren können, sie müssen wissen, wie weit sie mit dem rausrücken können, was sie wissen, wie weit sie das verschweigen müssen. Das ist so eine Art Geschicklichkeitsprüfung.
Muss ein Sprecher auch eine Art Spin-Doktor sein, also auch mal Themen tatsächlich auch bewusst streuen können und wissen, wie er sie in der Pressekonferenz dann darstellen muss, damit
natürlich.
Es
auch natürlich. Also ein richtiger Sprecher muss wissen, wie er es schafft, ein Thema, das auf dem Tisch ist und was diskutiert wird und was dem eigenen Ministerium nicht gut tut, wie er das wieder runterkriegt. Das muss er wissen. Und er muss wissen, was er tut, wenn so ein Thema droht. Und er muss wissen, wie er ein dickes Thema, das sich bei einem einzigen, mit einem einzigen Aufschlag nicht erledigen lässt, wie er das zuschneidet. Er muss wissen, wie er die kurzfristige Information von Medienleuten mit der langfristigen bezahlten PR seines Hauses verbindet. All das muss er wissen. Das ist eine ganze Menge.
Wie sehr waren Sie denn immer in Ihren eigenen Themen drin? Also vor allem als Regierungssprecher stelle ich mir das doch sehr schwierig vor, dass man tatsächlich über alles, was man gefragt wird, tatsächlich auch Bescheid weiß. Das ist ja doch eine große Bandbreite.
Meine Frau hat sich manchmal aufgeregt darüber. Wenn ich montags morgens mit dem Flieger nach Berlin zurückflog, meine Familie lebte noch in Bonn, dann saß ich sonntags nachmittags da und memorierte das, was ich am nächsten Tag zu sagen hatte. Und eignete mir Texte an und schaute in den Hintergrundmaterialien nach, ob ich das verstanden hatte. Das geht gar nicht anders. Wer das nicht macht, hat da nichts zu suchen.
Haben Sie Journalisten jemals als, also ich habe mich, vor kurzem gab es die Abschiedsrede des Fraktionssprechers der Grünen, der jetzt im Umweltministerium sitzt, Michael Schröen, genau.
Michael, mein Freund.
Ja, der hat eine sehr, also doch durchaus beachtete Abschlussrede gehalten, als er sich da verabschiedet hat. Und das war auch darauf hin, dass man quasi immer das Gleichgewicht auch zwischen Journalisten und Sprecher hält. Also, dass man sich nicht verbrüdern soll, aber Journalisten sind jetzt auch nicht die Feinde, aber sind halt eben auch keine Kollegen. Es gibt aber durchaus Sprecher, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Wie ist es denn bei Ihnen?
Da ich in Bonn lange Zeit Journalist war, kannte ich eine Reihe, mit denen ich befreundet war oder immer noch bin. Die haben mich in meiner Rolle akzeptiert und haben dann auch nicht so gefragt, wie keine Fragen mir serviert, aus denen ich hätte schließen können, die wollen dich jetzt fertig machen. Grillen sozusagen. Es sind aber ganz wenige, auf die das zutrifft. Der große Rest war nicht befreundet, man kannte sich, man ging auch schon mal Kaffee trinken, unterhielt sich über alles Mögliche. Aber wenn es dann darauf ankam, war es die andere Seite. Und da musstest du hellwach sein. Ja. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Da darf nichts verwischt werden. Und das Gleichgewicht, die Gleichgewichtsvorstellung von Michael Schröen, das ist der Optimalzustand. Aber ganz selten erreichbar.
Es ist, jetzt muss ich ganz kurz, ich hatte kurz die Frage, die mir jetzt gerade entwischt ist. Wahrscheinlich. Ja genau, haben Sie das Gefühl, dass es aber von Journalisten heutzutage nicht mehr so extreme Fragen gibt? Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit Dieter Wonka, der Ihnen wohl auch ein Begriff ist.
Einer meiner Freunde, ja.
Ja, der meinte, Journalisten würden heute auch nicht mehr so hart fragen und das würde sich dann auch gleichzeitig bei den Sprechern widerspiegeln, dass sie wüssten so.
Ist korrekt. Diese Aussage ist völlig korrekt. Es gibt noch eine Anzahl von Journalisten, die fragen hartnäckig. Heller gehört dazu, Wonka im Zweifel auch und noch ein paar. Aber der Rest ist desinteressiert. Ich habe manchmal den Eindruck, die wissen gar nicht, was sie fragen sollen. Ich weiß nicht, was die studiert haben, was sie vorher gemacht haben. Vielleicht langweilt dir das auch. Das ist aber nur ein vager Eindruck. Aber das ist richtig. Es wird nicht mehr hart gefragt. Ich habe das erlebt in einer Bundespressekonferenz. Da ist ein Sprecher kaputt gemacht worden, regelrecht kaputt gemacht worden. Die damalige Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin hatte 2002 den damaligen Präsidenten der USA mit Hitler verglichen, indirekt. Ihr Sprecher wusste nicht so richtig Bescheid, war schlecht gebrieft und musste Antwort geben. Die haben den eine Stunde fertig gemacht. Nach der Stunde habe ich den in den Arm genommen und habe festgestellt, der ist regelrecht zerbrochen gewesen. Ja, das passiert auch. Das ist nicht gefährlich.
Gibt es da ein Rezept dagegen? Also, dass man sich quasi vielleicht von seiner sich persönlich dann von seiner Sprecherrolle auch distanziert? Also hier ist der Sprecher und da bin ich?
Nein, das geht nicht. Das merken die Journalisten. Das Einzige, was sie machen können, das habe ich mir im Laufe der Jahre antrainiert und das ist auch wieder abtrainiert worden. Ich habe mir vorgestellt, der Klaus Vater ist ein Eisschrank. Kalt, wie eine Hundeschnauze. Das hat funktioniert. Ich habe mich selber, ich habe eine Autosuggestion betrieben. Mich kann hier nichts erschüttern, egal was ihr bringt. Ich bin kalt wie eine Hundeschnauze. Hier sitzt der Eisschrank. Das war mein Geheimrezept. Das hat funktioniert.
Also auch quasi so wie diese Geschichte mit dem Schulterklops.
Ja, so ist das.
Sich nicht von Überraschungen sozusagen ins Boxhorn jagen lassen.
Ja, so ist das, ja.
Glauben Sie denn, dass die Sprecherriege auch irgendwie ein Abbild der jeweiligen Regierung ist? Weil man im Moment eben, hat man diese Merkel-Regierung, die sehr, wie soll man sagen, pragmatisch ist und so wie Merkel selbst auch wenig Kontroversen bietet, wenig Angriffsfläche bietet und ähnlichen Eindruck hat man auch bei den Sprechern, sogar bei der Sprecherin des Vizekanzlers. Mhm. Gabriel ist ja durchaus eigentlich keine Person, die sich unglaublich zurücknimmt. Man hat trotzdem das Gefühl, das soll alles sehr zurückgenommen wirken.
Es ist so, wenn es in der Politik juckt, dann kratzt sich die Bundespressekonferenz. So war das jedenfalls immer. Aber dieser Lehrsatz, der gilt eigentlich nicht mehr. Und ob das mit dem Stil der Regierung zusammenhängt, glaube ich nicht. Das hat etwas, nach meinem Gespür, etwas damit zu tun, dass eine andere Generation mit einem anderen inhaltlichen Gerüst, mit einer anderen Vorstellung von Kommunikation auf den Plätzen sitzt, auf denen früher andere gesessen haben. Das ist der Punkt. Ich habe etwas Vergleichbares erlebt 2000, 2001, da gab es einen Generationenwechsel. Die alten sozialpolitischen Einzelkämpfer aus Bonn, die gingen so peu à peu raus. Die gingen in Rente oder blieben daheim, blieben in Bonn und so. Und dann kam eine neue Generation, auch im Deutschlandfunk, neue Leute mit interessanten Fragen. Die brachten teilweise Erfahrungen aus anderen Ländern mit. Das hat dazu geführt, dass sich die Art zu fragen, komplett geändert hat. Mir kam das sehr entgegen, weil ich gerne viel rede und dann auch viel unterbringen kann. Auch das ist wieder vorbei. Mittlerweile gibt es welche, die schreiben halt viel lieber auf Twitter oder Facebook oder da ansetzen, statt Auge in Auge sozusagen in der High-Noon-Situation sich mit anderen rumzuschlagen. Das gibt es. Ich glaube, so etwas spielt eine größere Rolle. Außerdem auf der Seite der Journalisten, die haben nicht mehr so viel Zeit. Wo sollen die Zeit hernehmen? Die sind alle gehetzt, gedrängt, haben ständig Termine, müssen viele Zeitungen bedienen. Das bewirkt Veränderungen.
Hatten Sie jemals ein Problem, etwas zu vertreten auf der Sprecherbank, was Sie persönlich eigentlich nicht wollten?
Ja.
Können Sie das als Beispiel sagen?
Ich war mit einigen, da habe ich auch darum gebeten, in dem Fall, den Fällen, wenige darum gebeten, mich nicht als auf die Bank zu schicken. Es gibt zum Beispiel Dinge im Familienrecht, die ich nicht verkaufen würde.
Also Sie haben dann, was hätten Sie gemacht? Hätten Sie auf die Bank gemusst? Hätten Sie es?
Nein, die Schmidt hat mir damals gesagt, du, wenn du das nicht kannst, gehst du nicht hin. Es geht nicht um eine Sachfrage da, ob eine Reform links oder rechts gestrickt oder wie ist, sondern es geht um eine, heute sagt man Gewissensfrage, ich bin da vorsichtig. Da hat die gesagt, musst du nicht. Punkt.
Das wird aber wahrscheinlich nicht in jedem Ministerium so funktionieren.
Das weiß ich nicht. Wenn ein Minister, eine Ministerin gut beraten sind, dann tun sie das. Die wollen sich ja ihre Sprechergröße da erhalten. Aber es gibt natürlich auch Leute, führende Politiker, für die sind Sprecher etwas, was man jederzeit austauschen kann. Das ist so.
Ja, den Eindruck habe ich.
Ja.
Stellenweise, ja, also kriegt so. Man ja selber mit. Es gibt ja eloquente, sehr eloquente Sprecher, wo man auch das Gefühl hat, die erzählen einem jetzt was. Und es gibt Sprecher, da hat man das Gefühl, die lesen das ab, was ihnen mitgegeben worden ist. Oder es gibt den Typus des Sprechers, der wirklich den Journalisten als Feind sieht. Und das ist auch ganz
schlecht.
wenn man dann hört.
Merken die. Ich glaube auch, dass es welche gibt, die das, den Job annehmen und übernehmen, weil der mit einem gehörigen Sozialprestige verbunden ist. Man wird eingeladen, ach, das ist der Sprecher von, aha, der ist das. Es tut gut, ja. Ob sie geeignet sind, ob sie das wirklich bringen, ist eine andere Frage.
Wie finden Sie denn, macht das im Moment der jetzige Regierungssprecher Steffen Seibert? Ist ein guter Sprecher?
Auf seine Weise macht er das gut. Und er ist mit Sicherheit ein exzellenter Vertreter der Position der Bundeskanzlerin, die großen Wert darauf legt, dass die Sprecher das tun, was sie sagt. Das habe ich selber nun erlebt. Aber der Typus des Sprechers, der seinen Freiraum nutzt, um auch mal durch winzige Bemerkungen, durch kleine Frotzeleien, durch ein Lächeln, durch andere Dinge, signalisiert, dass es auch Situationen gibt, innerhalb derer er seinen Job nicht so ganz ernst nehmen kann. Ein Stücklein Distanz, das ist er eben nicht.
Das
Sprechen ist eine Kunstform. Das kann man handwerklich machen und man kann es sehr kunstvoll machen.
Ja, wer da ein bisschen aus der Reihe fällt, ist jetzt Georg Streiter, ne?
Der Polterkopf, ja.
Bei dem man nicht immer so ganz genau weiß, ob er weiß, was er sagt, aber offenbar, ich glaube, er tut es.
Das will ich hoffen.
Weil Sie gerade sagten, Sie haben selber miterlebt, wie Angela Merkel versucht, das quasi zu kontrollieren, was auch Sprecher sagen. Wie lief das ab? Also gab es da auch mit ihr irgendwie, also hat man sofort eins auf den Deckel bekommen, wenn man irgendwas nicht gesagt hat, was...
Nee, ich habe keinen auf den Deckel bekommen, aber sie schaut sich das an. Das hat der Schröder auch gemacht. Sich das angeschaut, was die Sprecher und Sprecherinnen produzieren. Die werden dafür bezahlt, dass sie ihren Job tun. Und ich kriegte dann schon aus der Umgebung Rückmeldung. Exzellent gemacht, gut gemacht und so weiter. Das ist auch richtig so. Man muss mit den Leuten reden, die sprechen, die eine Position für eine Regierung fixieren. Da ist ein Stück Kontrolle richtig.
Und hat sich das zwischen Schröder und Merkel geändert? Also gibt es da einen Unterschied, was die Kontrolle betrifft?
Die Frau Merkel hatte zu mir ein sehr sachliches, aufgeschlossenes und ich fand auch interessiertes Verhältnis. Da kommt so jemand rein für ein paar Monate, was ist denn das für ein Typ? Der Schröder hat seine Leute gehabt, die das sich anschauten für ihn. Ich verbitte mir das. Das war so eine Auswirkung. Der Schröder war da anders. Der Schröder ist ein Macho. Der verhält sich auch so, auch den Sprechern gegenüber.
Naja, also ganz einfach vom Typ her ganz.
Mhm.
Um nochmal so eine abschließende Frage, weil Sie sagten, also wir haben angefangen damit, wie es quasi das erste Mal auf dieser Bank war. Sie haben gesagt, es ist so eine Art, für manche vielleicht Prestige-Ding. Man wird auch angeguckt, wie ist es, wenn man plötzlich kein Sprecher mehr ist, wenn man raus ist.
Was dann? Was dann ist? Friede, Freude, kein Eierkuchen. Wer jahrelang einen so herausgehobenen, optisch und auch vom Reden her herausgehobenen Job hatte, muss sehen, dass er anschließend etwas hat, findet, das ihm ein hohes Maß an Zufriedenheit gibt. Ich schreibe Krimis, habe noch einen kleinen Beratungsladen, nicht so viel, nicht so wenig. Ich bin nicht unterbeschäftigt, nicht überbeschäftigt. Es macht mir zum Teil auch Spaß, aber das gehört dazu dann. Man sollte aber auch seiner Zeit nicht nachtrauen, muss wissen, wann es Zeit ist, abzutreten und aufzuhören.
Das kann ja nicht jeder.
Das müsste aber jeder können.
Okay, Dankeschön.